Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Das eigene Mini-Kraftwerk auf dem Balkon haben, ja, das wäre gar nicht so schlecht, oder? Also selbst Strom generieren mit Solarpanels, das war schon ein paar Mal Thema bei uns in Deutschlandfunk Nova. Heute wieder. Bisher war das nämlich alles ein bisschen kompliziert. Jetzt kommt das Aber.
Ja, bisher gab es dafür noch relativ viele Regeln und bürokratische Hürden. Und jetzt soll das ganze Prozedere vereinfacht werden. Dafür hat Robert Habeck einen Gesetzesentwurf vorgelegt, bei dem es eben einfacher, leichter gemacht werden soll, sich so ein Solarpanel auf den Balkon oder aufs Dach zu setzen.
Mintu Tran, Nova-Reporterin, hat zum Thema recherchiert. Mehr Infos von ihr im frischen Podcast vom Update heute am 27. Juni. Und Entwarnungen können wir auch geben. Es wird nicht so krass wie in New York. Sehen können wir trotzdem was. Die Rauchpartikel von den Waldbränden aus Kanada, die sind jetzt auch in Europa angekommen. Ganz, ganz krass wird's aber nicht, sagt Annika Jakob. Die ist Meteorologin.
Vielleicht sehen wir einen leicht orange bis rötlichfarbenen Himmel, aber am Ende keine Bilder wie jetzt aus New York zum Beispiel.
Auch dazu mehr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist der Bericht dokumentierter antisemitischer Vorfälle für voriges Jahr vorgestellt worden. Er kommt vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Inga Gebauer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich damit befasst. Inga, wie haben sich die Zahlen denn entwickelt?
Ja, es gibt eine eingeschränkt gute und eine schlechte Nachricht aus dem Bericht. Die gute zuerst: Die Zahl der antisemitischen Vorfälle, die RIAS-Meldestellen 2022 erfasst haben, ist im Vergleich zum Jahr davor leicht zurückgegangen, um etwa 11%. Aber das sind immer noch sehr, sehr viele. Insgesamt fast 2500. Das entspricht 7 Vorfällen pro Tag.
Wenn du das jetzt so schilderst, klingt das ja jetzt auch noch nicht wirklich beruhigend. Was ist denn dann die schlechte Nachricht?
Ja, es gab letztes Jahr 9 Fälle, die als extreme Gewalt gegen Jüdinnen und Juden eingestuft werden. Also schwere Gewalttaten, die potenziell auch tödlich enden können. Die wissenschaftliche Referentin bei RIAS, Bianca Loy, sagt, das sei die höchste Zahl solcher Fälle, seitdem antisemitische Vorfälle bundesweit überhaupt erfasst werden, also seit 2017. Zu diesen Gewalttaten zählen zum Beispiel Schüsse auf das ehemalige Rabbinerhaus in Essen, ein Brandanschlag in Bochum und ein vereitelter Anschlag auf die Synagoge in Dortmund oder auch ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Ermreuth in Bayern mit Feuerwerkskörpern.
Wie ist denn dann dieser Rückgang der Gesamtzahl zu erklären?
Das liegt laut RIAS vor allem daran, dass es 2021, also vorletztes Jahr, einen so krassen Anstieg bei den antisemitischen Vorfällen gegeben hat. Und zwar vor allem auf Demonstrationen. Zum Beispiel bei Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen oder bei Protesten zum israelisch-arabischen Konflikt. Und davon gab es letztes Jahr einfach weniger. Und deshalb gab es auch nicht mehr so viel öffentliche, in Anführungsstrichen, Bühnen für antisemitisches Verhalten. So formuliert es der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.
Was steckt denn hinter diesen Taten? Gibt der Bericht Auskunft dazu?
Ja, das sind Personen oder Gruppen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Bei den 3 Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen, da gibt es laut Bundesgerichtshof wohl einen Zusammenhang mit dem Mullah-Regime im Iran. Das hat eine ganz offen antisemitische Staatsideologie. Diese Anschläge wurden wohl vom Iran aus koordiniert. Einen islamistischen Hintergrund haben zwar nur 1% der Fälle, aber dazu gehören eben besonders viele der schweren Gewalttaten. 13% der Taten gehen auf das Konto der rechtsextremen Szene und rund 20% haben einen verschwörungsideologischen Hintergrund, also die Annahme, dass globale Eliten angeblich die Weltherrschaft übernehmen wollen, und dazu zählen in den Augen der Anhänger dieser Ideologie vor allem Jüdinnen und Juden.
Das ist nach meiner Rechnung jetzt aber noch nicht mal die Hälfte der Vorfälle, ne?
Nee, stimmt. Der größte Teil, etwas über die Hälfte der Täter und Täterinnen, ist laut dem Bericht gar keinem politischen oder ideologischen Hintergrund zuzuordnen. Entweder weil dazu die Infos fehlen oder weil die Personen sich selbst nirgendwo einordnen würden. Und das passt auch dazu, dass laut dem Bericht antisemitische Vorfälle eine echt alltägliche Erfahrung von Jüdinnen und Juden sind.
Was zählt denn dann zu antisemitischen Vorfällen?
Neben diesen schweren Gewalttaten gab es auch 56 tätliche Angriffe auf Menschen, die für jüdisch gehalten wurden, und sehr viele Sachbeschädigungen und mehr als 1500 Fälle von verletzendem Verhalten. Das sind antisemitische Äußerungen im Internet oder offline oder auch antisemitische Schmierereien. Und der Bundesverband RIAS betont auch, dass es immer mehr antisemitische Vorfälle im Kunst- und Kulturbereich gibt. Prominentes Beispiel war ja die Kunstausstellung Documenta letztes Jahr in Kassel. Und dazu sagt der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, dass da unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit gegen Juden und Jüdinnen gehetzt wird und judenfeindliche Vorurteile verbreitet werden.
Laut dem Antisemitismusbericht haben schwere antisemitische Gewalttaten einen neuen traurigen Höchststand erreicht. Und auch weniger schwere antisemitische Vorfälle gibt es immer noch sehr, sehr häufig. Inga Gebauer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Einzelheiten für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Anfang Juni, da war New York ja eingehüllt von Rußpartikeln und die haben die Stadt in so ein gelb-oranges Licht getaucht. Wirklich Bilder für den Jahresrückblick, aber eben nicht aus guten Gründen. Denn dieser Rauch, der ist von den großen Waldbränden in Kanada in Richtung USA gezogen. So, und jetzt ein paar Wochen weiter, wir gucken nochmal, es ist Ende Juni, sind die Reste von diesem Rauch aus Kanada dann eben auch in Europa angekommen. Und mit Annika Jakob von wetteronline.de klären wir jetzt, was das eigentlich für uns hier bedeutet. Annika, wie ist denn eigentlich der Weg von dieser Rauchwolke? Kommt die auch zu uns?
Ja, im Prinzip tut sie das schon, allerdings ziemlich weit oben in der Atmosphäre. Also dieses von Kanada aus mit diesen typischen Westwinden eben schon über den Atlantik getragen worden, liegt jetzt aktuell in Portugal beziehungsweise hat Spanien gerade erreicht, ja, und wird voraussichtlich morgen im Laufe des Tages unseren Westen erreichen und dann am Freitag auch im Osten Deutschlands ankommen.
Und was bedeutet das dann? Also kriegt man dann aus Köln, Hamburg oder Berlin eben auch so Bilder, wie wir die gesehen haben in New York?
Nee, also das kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil die meisten von diesen Rauchpartikeln eben in sehr großer Höhe schweben, sodass sich ja diese Luftqualität am Boden oder dass sich das auf die Luftqualität am Boden kaum auswirken dürfte. Ja, und die Partikel, die eben in New York für diese extremen Bilder gesorgt haben, die waren ja relativ weit unten in den Luftschichten und die sind aber auf dem ganzen Weg schon längst zu Boden gefallen oder durch Regen ausgewaschen worden. Und auch weiter oben in der Atmosphäre sind sie deutlich dünner, also der Rauch ist deutlich dünner, als er noch in Amerika gewesen ist. Das heißt, ja, vielleicht sehen wir einen leicht orange bis rötlich farbenen Himmel, aber am Ende keine Bilder wie jetzt aus New York zum Beispiel.
Das heißt, gesundheitlich wird das am Ende auch nicht gefährlich?
Nein, genau. Also die Partikel werden wohl messbar sein, aber das sollte keine Gefährdung soweit darstellen, weil eben die großen Konzentrationen weiter oben sind. Klar, wenn man jetzt Asthmatiker ist, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen beziehungsweise auf die Werte achten. Aber für, ich sag mal, den normalen Menschen sollte das keine Auswirkung haben.
Was kriegen wir denn dann von der Rauchwolke eigentlich mit? Du hast ja gerade schon gesagt, also die Partikel, die sind eigentlich relativ weit oben in den Luftschichten. Ich denke gerade an fantastische Sonnenuntergänge.
Ja, genau. Sowas zum Beispiel können wir gut zu sehen bekommen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Sahara-Staub. Also das heißt, ja, da wo unser Wetter passiert im Prinzip in der hohen Atmosphäre, da sieht man sie noch ein bisschen. Dadurch wird das Licht anders gebrochen als üblich. Also ein bisschen milchig, aber dann eben auch die Sonnenuntergänge wunderschön farbig teilweise. Die können aber auch zur Folge haben, dass sich mehr Wolken bilden, weil diese Staubpartikel sind so Kondensationskerne, nennen wir das. Und an denen bleiben die Tröpfchen gerne kleben. Deswegen gibt's mehr Wolken und infolgedessen natürlich auch ein bisschen Regen möglich. Und dann, wie wir es auch vom Sahara-Staub kennen, kann es auch sein, wenn es dann regnet, dass das Auto oder die Scheiben ein bisschen dreckig werden.
Also die Rauchwolke von Kanada landet jetzt eben auch in diesen Tagen bei uns, nicht nur Europa, sondern auch in Deutschland, gesundheitlich unbedenklich. Wir kriegen sehr wahrscheinlich dann einfach ziemlich coole Sonnenuntergänge. Annika Jakob von Wetter Online hat es erklärt in Deutschlandfunk Nova. Danke dir und schönen Abend. Ne?
Danke auch ebenso.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Selbst Strom machen und damit Geld sparen. Ja, das könnte auch bei euch funktionieren und zwar mit einem Balkonkraftwerk. Kann man auch Steckersolaranlage nennen, ne? Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und ihr könnt das Ganze auch einfach anbringen und zwar außen am Balkon, dann eine Steckdose anstecken und dann geht's schon los mit der Stromproduktion. Theoretisch ganz einfach. Praktisch sind wir eben hier in Deutschland und es gibt eben sehr, sehr viele bürokratische Hürden. Aber es soll bald alles viel besser werden. Wir sprechen drüber mit unserer NOVA-Reporterin Mintu Tran. Mintu, bitte erstmal die Basics von dir. Wie funktioniert so eine Steckersolaranlage?
Also diese Steckersolaranlage oder diese Balkonkraftwerke, wie immer du sie auch nennen magst, kriegst du inzwischen wirklich überall im Handel, also im Baumarkt, im Elektrofachmarkt. Ich habe auch schon Angebote bei Discountern gesehen. Also die Teile kannst du nach Absprache mit deinem Vermieter auf Balkon oder Terrasse anbringen, dann einfach an eine Steckdose anschließen und auf diese Art speist die dann Solarstrom, den du produzierst, sozusagen in den Stromkreis von deinem Haushalt ein. Und dieser Strom fließt dann von dort zu deinem Fernseher, dem WLAN-Router oder deinem Kühlschrank und so weiter. Und dadurch verbrauchst du weniger Strom von außen, also von deinem Versorger. Dein Stromzähler läuft dadurch langsamer. Und momentan liegt die Leistung von diesen Steckersolaranlagen bei maximal 600 Watt. Damit kannst du den Verbrauch zum Beispiel von deinem Kühlschrank und deinem WLAN-Router abdecken. Und wenn du umziehen willst, dann kannst du sie auch einfach wieder mitnehmen.
Okay, ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Zumindest so, dass man jetzt so die Idee haben könnte, hey, wäre doch vielleicht auch was für mich. Es könnte einfach sein, haben wir ja gerade schon gesagt, gäbe es nicht die Bürokratie.
Genau. Es gibt nämlich aktuell noch ein paar Normen und Regelungen, die das für uns ein bisschen komplizierter machen, so ein Ding zu installieren. Aber laut Berichten der Bild-Zeitung plant Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein Gesetz, das das Ganze vereinfachen soll. Das soll laut Bild noch vor der Sommerpause des Bundestags, also vor dem 7. Juli, durchs Parlament.
Dann verrat uns, was da vorgesehen ist.
Punkt 1, ne? Die Anmeldung wird einfacher. Bisher musstest du das bei zwei Stellen anmelden, wenn du so ein Balkonkraftwerk installieren willst. Einmal bei der Bundesnetzagentur. Das geht relativ einfach, das geht einfach online. Aber aktuell musst du es auch bei deinem örtlichen Netzbetreiber anmelden. Und die machen das in einigen Fällen komplizierter, als es sein muss, sagt Stefan Hartmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Da ist eben bisher oft so ein bisschen die Hürde, dass die sich bestätigen lassen wollen, dass eine Energiesteckvorrichtung, also eine spezielle Steckdose verwendet wird und eben nicht dieser Schuko-Stecker, wobei sich das eben auch, wie gesagt, gerade wandelt und hoffentlich zukünftig überall möglich ist.
Also einige Netzbetreiber haben bisher noch darauf bestanden, dass das Balkonkraftwerk sozusagen nur in die sogenannte WLAN-Steckdose eingesteckt werden darf. Die haben die meisten nicht zu Hause, die müsste man von einem Elektriker installieren lassen. Mhm. Aber da ändern auch immer mehr Netzbetreiber inzwischen ihre Regeln und erlauben die Standard Schuko-Steckdose. Und mit diesem geplanten Gesetz soll diese Anmeldung beim Netzbetreiber ja eh wegfallen, dann hat sich das eh erledigt.
Gut, also wir merken uns, Anmeldung wird einfacher. Was sind die weiteren Punkte?
Ja, das Thema Stromzähler. Da sind in vielen Häusern noch so alte Stromzähler mit so einer Drehscheibe installiert. Mhm. Die mussten bisher gegen moderne ausgetauscht werden, bevor du so ein Balkonkraftwerk installieren durftest. Und das konnte nur der Netzbetreiber machen. Konnte auch mal ein bisschen dauern, musste man ein bisschen warten. Und da setzt jetzt eben dieses geplante Gesetz auch an, dass auch die alten Stromzähler vorübergehend zugelassen werden. Also Stefan Hartmann, der Experte, ist von Habecks Plänen ziemlich begeistert. Wenn die so durchkommen, sagt er, seien eigentlich keine Wünsche mehr offen. Und laut Medienberichten soll es am Mittwoch, also morgen, mit der ersten Lesung im Bundestag sein.
Und wie ist das dann? Also dieses Gerät, lohnt sich das generell? Also wenn ich jetzt einen Balkon oder eine Terrasse habe, dann kann man pauschal sagen, ja, setz dir so ein Ding da drauf?
Vor allem, weil es in einigen Fällen auch von Staat gefördert wird. In Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel kriegst du zwischen 200 und 500 Euro dafür. Aber auch in einzelnen Kommunen gibt es da auch Förderung. Da würde ich einfach mal nachgucken bei dir im Wohnort. Aber auch ohne Förderung lohnt sich das meistens, sagen die Verbraucherzentralen.
Man kann aber so zwischen 60 und 130 Euro im Jahr sparen, dadurch, dass man eben den eigenen Strom verbraucht und nicht mehr zukaufen muss. Das führt dann dazu, dass man so nach 6-7 Jahren sich so eine Anlage rentiert hat.
Also günstige Komplettpakete von diesen Kraftwerken bekommt man ab etwa 600 Euro. Teurere Modelle könnten bis zu 1200 Euro kosten, aber nach 6-7 Jahren, sagt der Experte, rechnet sich das meistens. Und die Steckersolaranlagen, die halten wohl bis zu 20 Jahre.
Immerhin. Und es ist ja auch ganz cool, ja, selbst eben diese erneuerbare Energie zu produzieren und dabei auch noch auf der Stromrechnung zu sehen, dass sich das rentiert, weil man eben weniger zahlen muss. Also, das Ganze soll bald einfacher gehen. Infos dazu von NOVA-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Erwachsene kleine Babys treffen und dann mit denen reden, ne, dann geht die Erwachsenenstimme ganz schnell so in diese Richtung.
Ja, hallo, was machst du denn da? Du siehst ja ganz toll aus heute.
Also man redet dann einfach anders, ne? Die Stimme verändert sich und man nennt das so im Fachjargon Babytalk. Forschende haben jetzt rausgefunden, dass sogar Delfinmamas Babytalk sprechen oder machen und mit ihren Jungtieren eben anders kommunizieren, als sie das mit erwachsenen Delfinen tun würden. Nova-Reporterin Celine Wegert hat sich dieses Thema Babytalk für uns nochmal genauer angeguckt. Celine, warum reden wir mit Babys so?
Also dieses übertrieben betonen, langsam sprechen und zum Beispiel auch Worte wiederholen, das hilft Babys tatsächlich dabei, Sprache zu lernen. Und die hören dann Erwachsenen so auch besser zu. Ich habe darüber mal mit Inke Dubois von der Uni Bremen gesprochen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Diversity-Trainerin. Und sie sagt, der Talk macht Babys auch happy, denn er sorgt dafür, dass bei Babys im Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird.
Ja, ich kann es nur aus der eigenen Beobachtung sagen, wenn man mit denen ganz normal redet mit den kleinen Babys, dann ist erstmal so, reagieren die gar nicht. Und dann fängst du an, deine Stimme umzuswitchen. Und die sind sofort, geht alles an bei denen im Gesicht.
Ja,
das ist
krass,
echt erstaunlich. Aber es gibt ja auch Menschen, habe ich auch beobachtet, die machen das zum Beispiel auch bei Hunden, dass die dann so komisch mit denen reden. Da geht die Stimme dann auch weit hoch und es wird so seltsam.
Ja, ich glaube, ich bin diese seltsame Person. Also ich kriege dann auch immer so, oh mein Gott, ein Dog. Also das bin dann ich so jeden zweiten Tag in der Stadt. Und Inke Dubois erklärt das so, durch Babytalk wird so ein wohliges Gefühl ausgelöst.
Zu Tieren wird auch Babytalk gemacht, auch mit älteren Menschen, auch sogar mit Pflanzen wird gesprochen. Und man kann auch diesen anderen Lebewesen oder anderen Gruppen halt Zuneigung zeigen mit dieser Art und Sprache.
Und so ähnlich lässt sich dann übrigens auch erklären, warum Babytalk auch in Beziehungen stattfindet.
Okay, jetzt ist aber natürlich so ein süßer Hund oder ein Baby ja doch nochmal was anderes als mein Freund oder meine Freundin.
Ja, schon, aber laut Inke Dubois hat unser Gehirn die Erinnerung an Babytalk gespeichert und löst dann auch bei Erwachsenen schöne Gefühle aus. Und es gibt noch mehr mögliche Gründe, warum wir Babytalk auch mit dem Freund oder der Freundin machen. Zum Beispiel, weil das ja ein geschützter Raum ist in der Beziehung, in dem man auch mal albern sein darf.
Und diese Zuneigung auch so zeigen kann. Und das ist natürlich dann ganz exklusiv. Aber es kann ja auch manchmal sein, dass man auf irgendeiner Party ist und auch die Pärchen sich dann so ansprechen mit irgendwelchen Kosenamen oder Schatz und so weiter, um also nach außen dann auch nochmal zu demonstrieren, ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Und dass nur ganz exklusiv diese eine Person gemeint ist.
Und sie sagt eben, Babytalk kann was wirklich Schönes sein, weil unser Alltag ja total komplex ist und immer mal wieder so ein Ausbruch von Zuneigung, das kann eben auch Verbindung und Leichtigkeit reinbringen.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, Celine, was das Schöne am Babytalk ist. Wo sind denn eigentlich dann die Grenzen?
Also in der Kennenlernphase, da sollte man vielleicht eher aufpassen und mal abchecken, wie das so rüberkommt. Und es hat eben auch jeder individuelle Grenzen, sagt die Sprachwissenschaftlerin.
Wenn man das Gefühl hat, ich mag das überhaupt nicht, Maus genannt zu werden, weil ich bin eine kleine, zierliche Frau und irgendwie nennen mich immer alle Maus und ich fühle mich dadurch nicht ernst genommen. Also das sind ja auch so Sachen, dass man halt sehr, sehr vorsichtig und sensibel sein, was für Worte man benutzt, auch wenn man selber gerade ein sehr positives Gefühl Wörtern gegenüber hat, kann das beim Gegenüber ganz anders ankommen.
Ja, und eben auch noch wichtig, Babytalk, das sollte nicht zu viel werden, weil sonst ja nichts mehr so richtig ernst genommen wird. Deswegen also wie bei allem eigentlich aufs Bauchgefühl hören und eben auch drüber sprechen, wenn sich das doof anfühlen sollte.
Warum wir Babytalk nicht nur bei Babys machen und wo die Grenzen sind, hat euch Nova-Reporterin Celine Wegert erklärt. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.
Und auf einmal ist es euch dann doch passiert, ne? Verdammt. Ware gekauft, aber die kommt leider nie bei euch an und die Kohle ist futsch. Nennt man Betrug und für drei Männer aus Hessen war das ein richtiges Geschäftsmodell. Die haben Nutzerkonten bei eBay Kleinanzeigen gehackt, Sachen angeboten, die natürlich nie verschickt worden sind und am Ende haben sie damit fast 1 Million Euro kassiert. Jetzt stehen sie deshalb vor Gericht. Was ihr tun könnt, sollte euch sowas passieren und damit es euch erst gar nicht passiert, haben wir jetzt Tipps. Ich habe darüber gesprochen mit unserer Nova-Reporterin Sarah Brendel. Sarah, mal angenommen, ich habe Max Mustermann 50 Euro überwiesen für eine Vintage-Lampe. Die ist aber eben nie angekommen und sein Profil, das ist kurz nach der Überweisung gelöscht worden. Bekomme ich die 50 Euro jemals zurück?
Also wenn du das Geld per Banküberweisung oder PayPal Freunde und Familie gesendet hast, leider nicht. Da kann weder Kleinanzeigen, PayPal oder deine Bank was machen.
Okay, dann leider Pech gehabt, merken wir uns an der Stelle. Aber was ist mit PayPal Käuferschutz? Gibt's ja auch. Oder Kleinanzeigen-Bezahlsystem, wenn ich das genutzt habe?
Ja, da kannst du schon mehr Glück haben, dein Geld zurückzubekommen. Also wenn du mit PayPal für Waren und Dienstleistungen bezahlt hast, kannst du einen Antrag auf Käuferschutz stellen. Da musst du dann den Verkäufer nochmal schreiben, hey, die Ware ist nicht angekommen, und dann am besten auch Screenshots machen und unbedingt schnell auf alle Rückfragen von PayPal reagieren. Denn da geben die einem oft nur wenige Tage Zeit, und wenn du dann nicht schnell genug antwortest, wird dein Antrag womöglich geschlossen und du kriegst das Geld dann doch nicht zurück. Bei der Kleinanzeigen-Bezahlfunktion funktioniert das ähnlich. Übrigens kannst du auch bei Zahlungen mit Visa oder Mastercard ein sogenanntes Chargeback-Verfahren anstoßen und da auch eventuell dein Geld zurückbekommen.
Gut, merken wir uns an der Stelle. Also es gibt Möglichkeiten, das Geld zurückzubekommen, aber eben keine Garantie. Das heißt, am besten sich gar nicht erst beduppen lassen, ne?
Genau, also die oberste Regel lautet bei Kleinanzeigenkäufen nicht auf externe Links klicken, weil da wirst du schnell weitergeleitet auf irgendwelche Fake-Seiten, die sehen täuschend echt aus wie die echte PayPal- oder Kleinanzeigenseite, und da gibst du dann lustig deine Kontodaten ein und zack haben die dein Geld vom Konto gezogen. Und ja, deswegen Zahlungen nur über die Kleinanzeigen-Chat-Funktion abwickeln oder über deine PayPal-App. David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW hat auch noch einen Tipp.
Wir haben so ein Mantra, das heißt Gier frisst Hirn. Wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das vielleicht auch nicht. Wenn die Ware sonst immer das Doppelte kostet, dann muss man sich schon hinterfragen, was der Sinn der Sache ist. Man reagiert da halt sehr schnell und sagt, ah super, bevor es weg ist, muss ich schnell zuschlagen.
Ja, und dann kriegt man so einen Link, denkt nicht mehr nach, klickt, bezahlt und wird gerippt.
Also mit den Links keine gute Idee, nicht draufklicken, nicht machen. Persönlich vorbeigehen und die Sachen abholen ist, also wenn man es jetzt mal durchdenkt, ne, und je nachdem, wo man wohnt, wo die Ware ist, dann doch eigentlich noch die sicherste Option.
Ja, auf jeden Fall, da siehst du halt, was du kriegst, aber auch da muss man leider wachsam sein, weil gerade bei Markenprodukten oder Technik kann man schnell an Fälschungen oder defekte Sachen geraten. Deswegen auch da vor Ort die Sachen auf Herz und Nieren testen und vielleicht sogar einen Kaufvertrag oder einen Zeugen mitnehmen. Da kann man zumindest schon mal dokumentieren, wenn die Sachen kaputt sind oder wenn sie halt nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast oder wie sie dir verkauft wurden, macht man ja bei einem privaten Autokauf auch das mit dem Kaufvertrag. Und wenn es aber absolut nicht möglich ist, persönlich vorbeizukommen, dann kann man auch über den Chat einfach ein paar Fragen stellen und schon mal Red Flags ausmachen, sagt David Riechmann.
Testen, ne, ob sowas überhaupt möglich wäre, die Ware auch abzuholen, oder sagen, ich habe einen Bekannten, der könnte das abholen, wäre das möglich? Und wenn da schon Ausreden kommen und wenn die dann immer blocken und sagen, nee, wir machen das nur auf diesem Weg, bin gerade im Ausland, dann ist das schon mal so eine Alarmglocke.
Ja, ein guter Tipp auf jeden Fall. Du kannst aber übrigens auch als Käufer abgezockt werden.
Oh, wie funktioniert das?
Ja, ist echt gemein. Da gibt es einmal eben die Phishing-Methode. Da sollst du deine Kontodaten irgendwo angeben, ja, damit der Käufer dir dann angeblich Geld überweisen kann. Aber anstatt dass du Geld bekommst, wird der Betrag von deinem Konto abgebucht. Und was ich echt krass fand, den Dreiecksbetrug. Da will jemand ein Produkt von dir kaufen, fragt nach deinen Kontodaten. Dann kopiert er aber sneaky deine Anzeige und verkauft das Produkt weiter an eine andere Person. Der anderen Person gibt der Betrüger dann deine Kontodaten. Du bekommst das Geld von der anderen Person und verschickst die Ware aber an den Betrüger. Mhm. Wenn die andere betrogene Person Käuferschutz genutzt hat, kann sie sich das Geld dann auch von dir zurückholen und du stehst am Ende ohne Ware und ohne Geld da.
Ach man, Leute, warum ist das Leben manchmal zu kompliziert, ne? Man will nur was im Internet kaufen und dann passiert das. Wie ihr euch schützen könnt vor Betrügern, wenn ihr eben bei Portalen wie Kleinanzeigen bestellt. Sarah Brendel hat's euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.